Ja, und vielen Dank überhaupt für die Ehre, hier stehen zu dürfen zu deinem 50. Geburtstag. Du kennst den Spruch bei Oscar Wilde, ich habe viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die seit Jahren 39 werden. Ich wusste offen gestanden nicht so recht, was ich sagen soll. Und so ein Titel wie So oder So ist vielseitig auslegbar. Und das Goethe-Zitat etwas verstellt mit Fragezeichen. Ich weiß ja, du magst solche Übergänge. Das rauscht auch erstmal durch und verschwindet vielleicht auch wieder, weil mir gesagt worden ist, wer am kürzesten redet, bekommt einen Preis nachher um 7. Es kann also sein, dass der Amerika-Teil wegbleibt. Ja, also was ich machen will, ist ein kleiner, eigentlich ein kleiner Vergleich, der hochselektiv und ungerecht ist, aber vielleicht auch ganz witzig, mit Sachen, für die du dich, glaube ich, auch interessierst, die du aber nicht gerne liest. Aus diesem Umkreis kybernetische Pädagogik der 60er. Und das sozusagen vorantreiben bis zu dem Punkt, wo dann Volker gerade einsetzte, nämlich der Personal Computing Bewegung und Computer als Medium in den frühen 70ern. Dazu fange ich, da ich nicht Informatiker, sondern eben Medienhistoriker bin, natürlich bei Adam und Eva etwa an, also bei Binet und der Intelligenzmessung, die zuerst genannt sein will. Es geht mir nicht um die Ideologie oder die rassisch-eugenischen Hintergründe dieser ganzen Geschichte. Das hat Stephen Jay Gould gemacht. Was für uns interessiert, ist sozusagen, ist die Entstehung bestimmter Formatierungen von Wissen innerhalb eines Versuchszusammenhangs namens Test, Intelligenztest, der was anderes ist als ein Experiment. Die schönste Aussage dazu stammt von dem großen Intelligenzforscher Edmund Boring. Intelligenz als eine messbare Fähigkeit muss als die Fähigkeit definiert werden, einen Intelligenztest gut zu bestehen, sagt ein Intelligenztestentwerfer. Das ist medientheoretisch immer noch aktuell, wenn man davon ausgeht, dass Medien jeweils Wissen unter die Bedingungen stellen, die sie selbst schaffen und sind. Oder wie es bei McLuhan heißt, the medium is the message. Die Formate, die nun hier erfunden werden, sollen sowohl für die behavioristische als auch für die kybernetische Pädagogik von entscheidender Bedeutung sein. In den 60ern nannte man das Lehrmaschinenmaterial, heute eher Content, das eben auf eine bestimmte Weise formatiert sein muss, um den Anforderungen der Hard- und Software zu genügen, die also immer schon mitbestimmen, was überhaupt pädagogisch machbar ist. Beim Intelligenztest, das ist einer von Binet, heißt es zum Beispiel, dass das Wissen in kleine abbrechenbaren Einheiten dargeboten werden muss, die diskret abgerechnet werden können. Aus ausformulierten Antworten in ganzen Sätzen kann man schwerlich maschinell Punktezahlen vergeben. Dazu gehören Formate wie Multiple Choice in Bild und Text, das Auszählen von Dingen oder das Einsetzen fehlender Wörter und Bildteile in Lücken. Wichtig ist, erstens, Lerneffekte sollen ausgeschlossen sein, auch wenn sie sich ja eignen, und zwar nicht nur individuell, sondern kollektiv. Die IQ-Skala muss bekanntlich laufend angepasst werden, was nicht heißt, dass die Menschheit klüger wird, sondern dass sie nur Intelligenztests besser bewältigt, weil diese kulturhistorische Bedingungen haben. Zweitens aber gleicht die Testanordnung einem klassischen Experiment oder bei Foucault dem Modell des Panoptikums, denn es gibt kein Feedback. Der Proband wird getestet, kann aber seinen Beobachter nicht beobachten, sondern bekommt nur sein Ergebnis am Ende, wenn er Glück hat. Das Ergebnis bleibt Sache des Wissenschaftlers, Schulrektors, Arbeitgebers oder ähnlichen Instanzen. Und im Normalfall gibt es keine zweite Chance, weil ja getreu Punkt 1 nicht gelernt werden darf, weil Lerneffekte die Objektivität verwischen. Und das ist der schnelle Übergang zu dieser kleinen Maschine von einem Herrn namens Pressey in den 20er Jahren, deren Hintergrund irgendwo in der Anfangszeit neuer technischer Medien steckt, die auch die Pädagogik nicht unberührt ließen. 1910 wurde in Rochester, New Jersey, im Staat New York erstmals Film im Unterricht eingesetzt. 1913 proklamierte Edison, Zitat, "Books will soon be obsolete in schools. It is possible to teach every branch of human knowledge with the motion picture." Der einflussreiche Psychologe Edward Thorndike, der bei der militärischen Intelligenzmessung im Weltkrieg eine ganz erhebliche Rolle spielt, promoted educational measurement und schreibt 1912 sein Buch Education, a First Book. 1900, 13. Und seine Tierexperimente im Horizont des Behaviorismus führen zu allgemeinen Laws of Learning. Zitat, if by miracle or mechanical ingenuity a book could be so arranged that only to him who had done what was directed on page one would page two become visible, and so on, much that now requires personal instruction could be managed by print. Also ein Buch, das sozusagen eine bedingte Sprünge in Buchform implementiert, ist also bei Thorndike 1913 da. Davon beeindruckt war eben ein junger Mann namens Sidney L. Pressey, von dem diese Lehrmaschine stammt, die es erlaubt, Leute nicht nur körperlich, sondern auch mental zu drillen. Ausgangspunkt ist die Intelligenzprüfung, die automatisiert werden soll und um zwei entscheidende Dinge modifiziert wird. Erstens instantane Auswertung des Ergebnisses durch die Testperson selbst. Zweitens die Möglichkeit, Tests zu wiederholen, damit sich Lerneffekte einstellen, was bei Binet noch eher ausgeschlossen war. Der Automat gibt, wie Pressey schreibt, automatisch einen Test aus, wertet ihn aus und kann dabei lehren. Also Sie sehen, da unten sind vier Knöpfe für Multiple Choice. Ich kann das auch nochmal aufgeklappt zeigen, hier ein fünfknöpfiger Automat. Damit kann man Multiple Choice, das wird verbucht auf solche, auf Papierstreifen. Ich zeige es mal innen drin. Und es gibt eben zwei Betriebsmodi bei diesem Gerät. Das erste ist, die richtigen Antworten werden hinten gezählt. Damit bekommt man nur den Punktestand. Das ist sozusagen der klassische Intelligenztest, also eine Art Foucault'sches Panoptikon. Die zweite Betriebsart, durch simples Umlegen eines Hebels wird also das Ganze gewissermaßen vom Panoptikon zur Kontrollgesellschaft überführt. Dann werden nämlich die Fehler markiert und kommen irgendwann beim nächsten Durchlauf wieder. Und man kann das Ding sozusagen, kann durch Eigeninitiative sich bessern und weiterlernen an dem Gerät, ohne einen Prüfer oder Examinator dahinter. Diese Maschine hat unendlich Zeit zum Nachsitzen, wie es bei Pressey heißt. Falsch beantwortet, Fragen kommen immer wieder mechanisch durch nicht eingedrückte Stifte nach oben. Die Argumente, die Pressey vorbringt, schließen gleich an den zweiten Punkt an. Die Erziehung habe, so schreibt er, den geringsten Wirkungsgrad aller Unternehmungen. Es geht also um eine Art arbeitswissenschaftliche Evaluierung des Lehrbetriebs im Sinne größerer Effizienz. Wie kann man mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel Stoff möglichst schnell in die Köpfe bekommen? Also Sie erkennen sozusagen am Rande gesagt, woher sozusagen Effizienzdenken oder wo ein Effizienzdenken entsteht, das sozusagen auch in gegenwärtigen Forderungen noch häufiger zu hören ist. Wie vieles? Also ich glaube, das liegt, manches wird noch so auf der Hand liegen, dass ich es gar nicht extra sage. Das heißt auch, dass nicht mehr nur stoffliche Prozesse einer Optimierung hinsichtlich von Zeit und Energie vorgenommen werden, wie das so klassischer Taylorismus getan hatte, sondern dass sich dieses Prinzip ausweitet auf kognitive Arbeit oder geistige Prozesse. Das wird nun schon bei Pressey, und das ist, glaube ich, das zweite Leitmotiv der gesamten Debatte, dadurch gerechtfertigt, so Pressey, dass man diejenigen Teile, die maschinisierbar sind, auch maschinisiert, um sich dann auf, Zitat, die eigentlichen Dinge umso besser konzentrieren zu können. Zitat, die Vorschläge des Verfassers werden vielleicht sentimentale Gemüter zum Protest gegen die Erziehung durch Maschinen aufrufen. Dagegen stehe, dass man danach eben viel mehr Zeit für wahre Bildung und Erziehung beziehungsweise das Gespräch habe. Gegen die Ängste vor Automatisierung wird also die erhöhte Freisetzung von Kreativität ins Feld geführt. Das ist möglicherweise naiv, wird aber die Diskussion auf Jahre hinaus beherrschen. Damit springe ich sofort in die 50er zu Frederick Skinner, einem der härtesten Neo-Behavioristen hier beim Konditionieren von Tauben zu beobachten, der diese Arbeiten von Pressey und Ähnlichem sehr gut kannte. Der anfängliche Behaviorismus eines Watson etwa bestand ja in einem Befreiungsschlag Verhalten unter völligem Verzicht auf Introspektion und damit eben vermeintlich objektiv beschreiben zu können. Oder mit Watsons Worten aus den 10er Jahren, Psychologie, wie der Behaviorist sie versteht, ist ein objektiver, experimenteller Zweig der Naturwissenschaft. Ihr theoretisches Ziel ist die Vorhersage und Steuerung von Verhalten. Weder bildet Introspektion einen wesentlichen Bestandteil ihrer Methoden, noch hängt ihr Wert von Deutung anhand einer Bewusstseinsbegrifflichkeit ab. Es ist wohl an der Zeit, dass die Psychologie alle Verweise auf Bewusstsein endlich abwirft. Zitat Ende. Der neue Behaviorismus vom Schlag eines Skinner erweitert die Sache nun um sogenannte multiple Determination und Umwelt. Verhalten ist nicht reaktiv auf einen einzelnen Stimulus bezogen, sondern operativ. Das heißt, es ruft Änderungen in der Umwelt hervor, die dann als Folge wiederum auf Verhalten zurückwirken und zum Beispiel bestimmte Verhaltensformen häufiger entstehen lassen durch Verstärkung, also sogenanntes Reinforcement. Sprich, Verhalten wird auch durch seine Folgen bestimmt. Also es gibt sowas Ähnliches unter dem Begriff Verhaltensform bei Dewey noch, aber das ist, wäre was anderes. Andererseits, und das ist eben eine interessante Sache, kann Verhalten nach Skinner modularisiert werden. Das heißt, man kann durch geeignete Methoden der Verstärkung sehr komplexe Verhaltensformen aus einfachen Verhaltensformen zusammensetzen, wie aus einem Baukasten. Was aber aus dem Behaviorismus auch da bleibt, ist seine Beschränkung auf Äußerlichkeit. Sprich, Verhaltensformen können nur aufgebaut werden, indem sie tatsächlich geäußert werden. Lernen heißt dann nur beobachtbares Verhalten ändern. Sowas wie Einsicht zu vermitteln, dürfte behavioristisch kaum möglich sein. Zum Beispiel ist die Kategorie des Historischen während des Studiums der Geschichte nicht konditionierbar. Stattdessen muss man durch bestimmtes Material darauf hinwirken, dass Schüler Fragen und Situationen so beantworten und bewältigen, dass darin zum Ausdruck kommt oder beobachtbar ist, dass die Kategorie des Historischen begriffen ist. Sprich, man muss das Verhalten des Studenten beobachten und schauen, ob er so antwortet, dass es nach historischem Denken aussieht, egal was er denkt. Hauptsache ist, seine Äußerungen können so konditioniert werden, dass das Verhalten in ein Geschichtsseminar passt. Naja, Geschichte ist eventuell schon das falsche Beispiel, denn, so Skinner, so vage Errungenschaften wie Erziehung zur Demokratie, Ganzheitserziehung, Erziehung für das Leben, unter all solchen Dingen leiden konkrete Fertigkeiten, Skinner 54. Das geht so weit zu hoffen, dass auch schöpferisches Denken durch Programme schulbar ist, wenn man nur weiß, welches Verhalten als schöpferisch beobachtet wird. Wenn uns Skinner 58 in einem Aufsatz mit dem schlichten Titel Lehrmaschinen den Einsatz solcher Lehrmaschinen fordert, gleichen sich die Argumente mit denen der Vorkriegszeit. Auch hier gilt erstens, Lehrmaschinen befreien für eigentliche erzieherische Arbeit. Zitat 54, einen Stoß Rechenhefte nach dem Schema 9 und 6 sind 15, in Klammern richtig, 9 und 7 sind 18, in Klammern falsch, zu korrigieren, ist unter der Würde jedes intelligenten Menschen. Man könnte natürlich fragen, wer stellt die Aufgaben? Also, aber die Aufgaben sind vorausgesetzt. Zweitens, die Forderung nach erhöhter Produktion von Bildung in Zeiten des Kalten Kriegs und des Wettlaufs der Systeme. Überall sonst könne man, so Skinner, die Erfindung arbeitssparender Geräte beobachten, nur nicht in der Lehre. Das sei aber unabdingbar wegen der, Zitat, Gefahr größerer Erfindungen und Erfolge im Auslande. Also Sowjetunion. Technisch werden dazu erstmal audiovisuelle Medien wie Film, Fernsehen, Plattenspieler und Tonband erwähnt, sowie auf Presse verwiesen. Das Ergebnis sieht ähnlich aus. Es sind Platten mit 30 Fragen in sogenannten Frames. Also das ist eine Maschine zur Beantwortung. Da werden solche Streifen eingeblendet, durchgeschoben, Stück für Stück gesehen. Das ist sehr, sehr klein, kleinteilig. Es geht hier nur um das Wort Manufacturing, das einem eingedrillt werden soll in seine Bedeutung. Auch da gibt es einen zweiten Durchlauf mit unbeantworteten Fragen zur Selbsterziehung und Nachsitzen. Unter dem Stichwort Lerngutprogrammierung, das ist sowas, entstehen dann sehr lange Programme mit möglichst kleinen Einheiten, die umso sicherer konditioniert werden, konditioniert zu dem, was das Verhalten richtige Antwort ist. Unter solchen Vorzeichen kommt Skinner zu dem Urteil, dass es, Zitat, keine schwierigen Stoffe gibt. Schwierige Stoffe sind der Ausdruck verworrener Vorstellungen und gewisser Illusionen des Denkenlernens. Technisch resultieren sie nur aus der Herstellung schwieriger und verwirrender Situationen, in denen man sich dann auf die wenigen berufen kann, die damit fertig werden, mit diesen Situationen. Damit opfere man jedoch das Lernen von Fakten. Ob es die gibt oder wie sie in die Welt kommen, darüber hegt Skinner keinerlei erkenntnistheoretischen Zweifel. Dafür zeigt er sehr genau, wie effektiv die Sache ist. Hier sehen Sie ein sogenanntes Selbstinstruktionszentrum im Harvard der 1950er. 200 Studenten bearbeiten 48 Rollen, 1400 Lehreinheiten, entspricht etwa 200 Seiten in 14,6 Stunden. Und zwar in kürzerer Zeit als in jedem Seminar und angeblich mit geringerer Anstrengung. Man müsse eben nur die Lernschritte verkleinern und jeden Schritt mit sofortigem Reinforcement verbinden, um durch die Arbeit an Maschinen erfolgreich das herzustellen, was später als Geist oder Verständnis beobachtbar ist. Damit sind wir irgendwo in der Zeit der Kybernetik angekommen. Der letzte Satz stammte von 54. Gewissermaßen der Parallelaktion zum Neo-Behaviorismus, wo es einige verpasste Rendezvous gab. Also Skinner wurde nicht so recht wahrgenommen von den Kybernetikern, aus gutem Grund, glaube ich. Der Clou hier in der Kybernetik, das kennen Sie wahrscheinlich, das ist Shens Labyrinthlösung, hier die Zemanek'sche Variante aus Österreich, dass man es nun zur gleichen Zeit auch mit einem anderen Maschinentypus zu tun hat, der auftritt, das heißt informationsverarbeitenden Maschinen, die sich, wie der immer wieder zitierte Norbert Wiener sagte, jenseits von Stoff und Energie befinden. Damit kommen zwei Dinge auf die Agenda, die einen ansehnlichen Unterschied machen. Erstens betreibt Kybernetik unablässig den Wechsel der Register von Lebendigem und Nichtlebendigem, etwa in den Metaphern von Elektronengehirn oder Denkmaschine, wo der Digitalrechner zum Modell des Menschen und der Mensch als Modell des Digitalrechners benutzt wird und beide zusammen eine neue Klasse informationsverarbeitender, entscheidender oder problemlösender Maschinen machen. Kybernetik wäre damit gewissermaßen die historische Ablösung von Behaviorismus zur Kognitionswissenschaft, womit eben auch die Menschenmodelle wechseln und es nicht mehr eben um Verhalten geht, sondern um Informationsverarbeitung. Zweitens heißt das, dass wir es auch in praktisch-technischer Hinsicht mit anderen Maschinen zu tun haben. Waren die Lehrautomaten von Pressey bis Skinner einfach nur mechanisch-deterministische Devices, gewissermaßen im Newton'schen Universum der Uhrwerke, wie Wiener sagen würde, haben wir es jetzt mit Computern zu tun, die komplexes, bedingtes, algorithmisches Verhalten zeigen können, die Pseudo-Zufall erzeugen können, die speichern und löschen können, die andere Maschinen steuern können. Sprich, auf die Spitze getrieben haben wir es mit den neuen kybernetischen Lehrmaschinen mit solchen zu tun, die selbst lernen können. Deswegen zeige ich das Labyrinth. Nämlich lernen von denen, die an ihnen lernen sollen. Der Lernende könnte zur Lehrmaschine der Lehrmaschine werden, die Der Lernende wird zur Lehrmaschine der Lehrmaschine, die zum Lernenden wird. Das hatte nicht uninteressante Konsequenzen, an denen zum Beispiel Gordon Pask relativ viel laboriert hat, aber darauf will ich nicht so viel hier eingehen. Ich überspringe mal ein bisschen. Das ist zum Beispiel hier von Gordon Pask eine Maschine, an der man Maschine schreiben lernt. Ein anderes Ding von Pask, von dem ich leider kein Bild habe, das aber gut in die These passt, ist das Musicolor, eine elektronisch gesteuerte Lichtorgel, die regelmäßig durchbrannte. Also es klappte wohl nicht so ganz. Aber der Apparat verwandelte elektrische Signale in wechselnde Lichter und wechselte, das ist jetzt der interessante Punkt, wechselte sein Verhalten, sobald ihm die eingegebene Musik langweilig wurde. Also es war eine rudimentäre Form von Mustererkennung drin, die bei und ein, also eine, ein Speicher mit einer sozusagen und eine Langeweileschwelle, ein Parameter, wenn er ein Muster erkannt hat, die Struktur der einlaufenden Daten, die macht sie andere Dinge plötzlich. Ja. Das ist hier Keyboard Instructor 1960, auch angeblich ein Gerät, das vom Lernenden lernt, also ein Modell von Schwächen und Stärken entwickelt, desjenigen, der daran Schreibmaschine schreiben lernt und ihn entsprechend fördert, zum Beispiel durch schnellere und kompliziertere Aufgaben. Also Sie sehen, dass die Dinge plötzlich ganz andere Dinge geschehen als in den 20ern, dass die Systeme adaptiv werden, dass sie individualisierend werden, dass sie aus den Schwächen des Einzelnen gewissermaßen Stärken fürs Lehrsystem ziehen und die Trennung zwischen Lehrendem und Lernenden dekonstruiert wird, womit diese Geräte so etwas außerhalb des klassischen Disziplinarschemas geraten. Und damit komme ich nun endlich nach der langen Vorgeschichte zu Helmar Frank. Und im grundlegenden deutschsprachigen Werk, nämlich den kybernetischen Grundlagen der Pädagogik von 62 wieder aufgelegt, 69 in zwei Bänden. Daneben gibt es etliche Sammelbände auch und in den 60ern auch jährliche Tagungen unter dem Titel Lehrmaschinen kybernetischer und pädagogischer Sicht. Meines Wissens sind nur 4 gedruckt erschienen, falls überhaupt jemals mehr stattfinden. Das ist aus Helmer Frank. Also jetzt müssten wir im Jahr 2000 so Arbeitszeiten im Bereich von 8 Stunden pro Woche haben, dank dieser neuen effizienzsteigernden Methoden. Frank, der eben nicht nur die längste Publikationsliste aller deutschen Kybernetiker hat, sondern damals mit diesen Dingen sehr erfolgreich war, mit Anfang 30 Ordinarius für Kybernetik, wenn ich recht informiert bin, in Berlin. Wunderbar, aber gewöhnungsbedürftig die deutsche Terminologie, also für meine Generation jedenfalls, wie zum Beispiel der Beruf des Lernalgorithmierers. Man solle englische Ausdrücke, schreibt Frank, vermeiden und liefert dann auch eine Fußnote mit einer Formel über den Snobismus-Koeffizienten bei der Verwendung englischer Ausdrücke in der Kybernetik. Und glaubt man Franks radikalem Programm, so würden wir eben heute hier nicht mehr sitzen. Und der erste Imperativ der kybernetischen Pädagogik lautet Gebot, Doppelpunkt. Der Lehrer soll anstreben, sich durch den Einsatz von Automaten möglichst weitgehend entbehrlich zu machen, was insbesondere ineffiziente Formen wie Vorlesungen und Vorträge betrifft. Ich blätter nur etwa kurz in diesem Buch herum, das doch 600 Seiten stark ist und man niemandem im Detail zumuten kann, obwohl es schon sehr, sehr interessant ist. Sie sollen so einen Eindruck bekommen, wie das aufgebaut ist und diese ganze Poetologie kybernetischer Publikationen beispielhaft zeigt. Also nach kurzer Schilderung von Pilotprojekten in Stuttgart und Berlin kommt dann Frank zu einer Sache, die schon vertrauter klingt. Technik, so die an Hermann Schmidt, den Regelungstechniker des Dritten Reichs, angelehnte These, ist Objektivation menschlicher Tätigkeit, die entlastend ist und es dem Menschen erlaubt, zu seinem Eigentlichen vorzudringen. Das kannten wir schon von Pressey. Ebenfalls bekannt aus der Diskussion ist die Hoffnung auf enorme Produktivitätssteigerung der Wissensgesellschaft, die ähnlich exponentiell verlaufen wie die der vorangegangenen Industriegesellschaft. Interessant wird es nun, wenn Frank, bekennender Kartesianer mit deutlichen Spitzen gegen Heidegger, beginnt, das Feld des Pädagogischen zu analysieren. Und dann, das ist das Feld des Pädagogischen. Unterrichten heißt dann, alles Zitate, Gegenstände in bestimmter Absicht und in bestimmten Situationen in den Erkenntnis- und Erlebnishorizont von Personen zu bringen, wozu man sich bestimmter Verfahrensweisen und Medien bedient. Darin steckt also eine Art implizite Medientheorie oder Proto-Medienwissenschaft des Computerzeitalters. Etwas präziser sind es die Faktoren Stoff L wählen, Ziel Z definieren, Adressat P, Klammern Abkürzung für Psychostruktur, Adressat P beschreiben, Medium M präzisieren, Methode Lambda klären, Umwelt eingrenzen und fertig. Zur Medientheorie gehört hier 62 Psychologie der Lehrerpersönlichkeit, Lehrmittelkunde, Lehrautomatentheorie, verstanden als mathematische Automatentheorie, wobei Methode, also Lehralgorithmus Lambda und Medium die entscheidenden Punkte sind. Dazu gehören so interessante Exkurse wie der Vorschlag einer maschinenkompatiblen Vereinheitlichung der Schrift, sogenannte technische Lautschrift des Deutschen, TLD, die wohl nur noch Helmer Frank fließend schreiben kann. Ich weiß nicht, ob das jemand, das soll ganz intuitiv sein. Sprache? Genau, Sprache und Schrift im Zeitalter der Kybernetik. Genau. Also ein Sammelband ist zumindest darin erschienen. Das hilft bei textästhetischen Untersuchungen, aber auch bei der maschinellen Spracherkennung und bei der Sprachsynthese. Was dann folgt, ist auch typisch, nämlich eine Einführung in die Kybernetik, 250 Seiten lang, das machen alle zu der Zeit, vielleicht nicht so lang, aber einführen tun sie alle. Dazu gehört Informationstheorie, Details zum Huffman-Komprimierverfahren, Aussagenkalkül, Automatentheorie, ich sage immer, wie das so aussieht. Sie kennen das besser als ich bin ja nur Geisteswissenschaftler, aber in solchen, also als endlicher Moore-Automat wird zum Beispiel das Buch beschrieben zum Thema Gutenberg, das sind lange Erläuterungen, dann gibt es aber Bücher mit Sprüngen drin und verdeckten Teilen, die etwas schwieriger sind, wie auch immer. Systemtheorie, Grundbegriffe der Hardwarearchitektur, Programmierung im Binärcode wird erläutert, mit dem Verweis auf bequemere Arten wie Assembler. Auf all das will ich nicht. Ja, das füllt eigentlich fast den ganzen ersten Band von 350 Seiten. Und dann kommt die schöne Definition, nämlich ein Medium M ist die mathematische Struktur eines konkreten Lehrautomaten ohne Lehrprogramm. Was unter anderem heißt, dass es verschiedene Lehralgorithmen haben kann, dass aber für kein endliches Medium jeder beliebige Lehralgorithmus programmiert werden kann. Medium sind, so präzisiert der Band 2, die abstrakten Möglichkeiten eines Automaten, das heißt die Mächtigkeit seiner Zustandsmenge. Der Zustandsmenge eines abstrakten Lehrautomaten, der aber zugleich immer einen konkreten, einen materialisierten, technisch als technisches Ding materialisierten Lehrautomaten braucht. Und dieses Ding besitzt dann eben die Medienstruktur M. Eigentlich ist das keine uninteressante Medientheorie, also wenn man daran denkt, wie viele Leute in unserer Branche den Foucault'schen Archivbegriff zur Grundlage technischer Medienwissenschaft machen. Aber auch sowas wie Form-Medium-Differenz bei Luhmann ist hier eigentlich schon angedeutet. Nur aus der Anwendungsseite her stimmt das doch eher nostalgisch. Also er definiert eben das Lehrbuch als offenes, dynamisches System, nämlich als Moore-Automat mit der aufgeschlagenen Seite als augenblicklichem Zustand. Dagegen sei zum Beispiel die Tonbildschau und die Lehrfilmvorführung ein abgeschlossenes, dynamisches System. Aber, und jetzt kommen ältere Beobachtungen, das Medium verlangt notwendig nach einer Quantifizierung aller Inhalte und oder einer Modularisierung, die berechnet werden soll. Das Beispiel dafür ist bei Frank, also er zählt sehr viel auf, als Beispiel nämlich nur allzu die Abkürzung, wie alles, für algorithmische Zuordnungsdidaktik, die auf einem Siemens 303P lief. Und normalerweise in der klassischen Form des Intelligenztests Sätze oder des Skinner-Tests Sätze aufmachte, in denen Lücken waren, in die der Lernende nun was einsetzen muss. Das sogenannte Lehrquant. Medium, der Begriff des Mediums verschwindet dann auch zugunsten des Begriffs Lehrstoffdarbietungsgerät mit Sichtfeld und Papierstreifen wie bei Skinner. Die Herstellung solchen Lehrmaterials, heute Content, wird also ganz der Ökonomie unterstellt. Und Frank fragt also, das ist ein Netzplan für die Erstellung, also Sie können es lesen, von audiovisuellen Lehrprogrammlektionen. Und Frank fragt also und rechnet auch nach, wo die Rentabilitätsintervalle für Alzudi liegen. Also das Vorbereiten von mehrfach und global einsetzbaren Seminarmodulen plus Hardware plus Wartung im Vergleich zu Stundenlöhnen für entsprechend viele Lehrer oder Dozenten. Dazu gehört auch sowas wie, Zitat, halbautomatische Lehralgorithmierung, also eine eigene Programmierumgebung mit Content-Management-System für Lehrmodule, was auf eine, Zitat, zentrale pädagogische Organisatorik hinausläuft, die zu verhindern hätte, dass bloß nicht zwei Programme für den gleichen Stoff alternativ entwickelt werden. Dazu, und ich meine, deutlicher kann jetzt der böse Bezug kaum gemacht werden, das Entwicklungssystem dafür heißt Baccalaureus, 1962. Tja, die gequälten Gesichter. Baccalaureus ist nämlich das Baukastensystem aus kombinierbaren kybernetischen Automaten, leisten autonom und rechnergestützt Examinier- und Schulungsarbeit. Tja. Also Frank stellt sich das vor wie ein Repertoire kombinierbarer Baustein. Sein Modell dafür ist die Küchenmaschine, diese amerikanischen KitchenAid-Maschinen, die bildet er auch ab. Und dann kann man diese Module einstecken. Dadurch werden ungeheure Rentabilitätssteigerungen möglich. Dieses System vereint also Datenerfassung, Content-Management, Lehren und Prüfen, Lehrbetriebsorganisation, ist skalierbar, standardisiert. Die Module kann man ohne Lötkolben einschieben, also so eine Art frühes Plug-and-Play. Also man kann zum Beispiel einen Bildwerfer dazu kaufen oder einen Modem-Anschluss und das einfach einklinken. Die Designrichtlinien sollen nochmal genannt sein, also Segmentierung zu jedem Lernquant, eine Reaktion, zeitadaptiv, also nach der Reaktion sofort die nächste, möglichst Feedback in Echtzeit, möglichst kleine Schritte, möglichst nicht mehr als 20 bis 40 Sekunden pro Aufgabe Und da ist der sozusagen Benseschule nicht mehr als 10 Bit pro Schritt, also an Information, weil das sozusagen die Gegenwarts, wir haben in der Gegenwartsdauer nur 16 Bit Aufnahmekapazität, das ist Franks Vorstellung. Mehr geht es da in die Gegenwartsdauer des menschlichen Bewusstseins nicht rein. Deswegen soll man so bei 10 bleiben, damit das nicht so anstrengend wird. Technisch spielt das sich, ich habe jetzt leider kaum Bilder dazu gefunden, technisch spielt das sich alles im Rahmen der Integration älterer Medien ab, und zwar in einen computergesteuerten Medienverbund. Zum Beispiel die Steuerung von bis zu 16 Dia-Projektoren mit jeweils 64 Dias. Dazu reichen 10 Bit zur Ansteuerung und Antwort des Schülers über eine Tastatur. Umfangreicher ist das System Didakt. Das besteht aus farbigen Bildern auf Super 8 Film. Und zwar wird der Film nicht als Film gebraucht, sondern man nimmt das einfach als Speicher für viele Einzelbilder. Also auf 45 Meter Film kriegt man 10.000 Bilder. Das heißt 10.000 einzelne Lernschritte. Und das macht man natürlich, indem man also am Rand des Bildes noch kodiert. Das kriegt der Schüler nicht zu sehen, aber da sind sozusagen Verweise und was man so alles an digitaler, eigentlich digitaler Infrastruktur braucht für den Rechner, der diesen Super 8 Filmprojektor steuern soll. Schrittweise vor, zurück oder vorwärts laufen mit 24 Bildern pro Sekunde, Sprungadressen und sowas steht alles am Rand. Das geht statt mit Bildern auch mit Ton, wenn das konkrete Medium eben ein Tonband auch mit Codespur beinhaltet. Das ist dann der sogenannte Geromat. Neben Didakt. Das Highlight, ich habe leider kein Bild, ist der Robimat von 1965. Eine Tonbildanlage, also eine echte Multimedia-Lehrmaschine, die in Berlin stand, mit Steuerung über Magnetbandspuren. Also bei allem nostalgischen Charme verstaubter Analogtechnik und sagen wir futuristischen deutschen Bezeichnungen sollte man nicht vergessen, dass das Zentrum der ganzen Vorschläge doch die neueste Digitaltechnik sein soll, nämlich ein Computer, der zwar keine Filmchen zeigen kann, aber das Abspielen von Filmen natürlich kontrolliert und von Dias und von Sound und Ähnlichem. Und wer wann was zu sehen bekommt im Klassenzimmer. Das heißt, das ist sozusagen der Punkt der Individualisierung. Franks Vorstellung ist, dass man in einer Parallelverarbeitung, also während einer Unterrichtsstunde, einzelne Profile von Schülern errechnen kann. Also man macht sozusagen Tracking, also es sind hier Ausspracheübungen, und da sind, also Sie sehen, das ist die gestrichelte Linie, das ist Renate. Renate hat ziemlich viel Vokal- und Konsonantenfehler, das bricht so ein und da kann man dann nachbessern. Also Sie sehen diese Individualisierungsstruktur. Bei Frank ist die Variable, die nächsthöhere Variable Psychostruktur. Lernerfolg, nämlich kann nicht allein über verzweigte Wege garantiert werden, sondern man muss den Lehrgang individuell anpassen auf die, Zitat, jeweils zu erfassenden Psychostrukturmerkmale. Das heißt, Effektivität wird garantiert durch forcierte Individualisierung, nicht durch Disziplinierung, sondern durch Individualisierung. Also durch Erfassungsstrategien, die Machtstrategien sind, und zwar während der Laufzeit durch, Zitat Frank, automatische Dokumentation der Gehirne durch einen Gehirnarchivrechner. Zitat Ende. Damit einher gehe nun eine Flexibilisierung der Curricula und eine Auflösung der Curricula oder eine Flexibilisierung der Agenda. Zitat, wenn die programmierte Instruktion nämlich zu einer verstärkten Individualisierung der Lernenden führt, dann bedeutet dies, dass nicht mehr Stundenpläne für 1 bis 2 Dutzend Klassen langfristig aufzustellen sind, sondern einige 100 bis 1000 Adressaten in ständig neuen Kombinationen auf die vorhandenen Adressatenplätze so verteilt werden müssen, wie es ihrem Lernfortschritt einerseits und ihrem Lehrplan andererseits entspricht. Also man verteilt die Leute auf die Module. Keine uninteressante Sache, die, glaube ich, auch jetzt noch irgendwie diskutiert wird. Um das zu bewerkstelligen, braucht es natürlich experimentalpsychologische Grundlagenforschung. Also das muss man erstmal alles machen nach Frank. Gedächtnisforschung, Bestimmung von Aufnahmekapazitäten, subjektive Zeitquanten, Gegenwartsdauer, Apperzeptionsgeschwindigkeiten, Akkommodationsdauern, Kanalkapazitäten der Sinne und so weiter. Also wie soll man sagen, diese ganze Experimentalpsychologie des späten 19. Jahrhunderts nochmal, aber umgestellt, diesmal alles in Bit gemessen. Hm. Und ja, und wie bei Skinner ist klar, dass aus diesem Lehrsystem einiges rausfliegen muss, weil es grob gesagt nicht ins Medium passt. Zum Beispiel historisches Wissen, das ohnehin nur belastet sei, drastisch zu reduzieren. Daher gehöre auch Medienkompetenz zum neuen Alphabetismus. Leute, so Frank, die nicht in der einzigen Form schreiben, die der zivilisierten Gesellschaft noch entspricht, nämlich an der Tastatur, können ihr nicht mehr angehören. Literatur, die nicht in TLD-Normschrift übersetzt würde, fällt aus der Datenverarbeitung heraus. Also das heißt, man hat auch eine Chance zum Aufräumen beim Digitalisieren, so Frank. Wenn man, und überhaupt müsse man das Ideal von Allgemeinbildung, darauf müsse man verzichten lernen. Wer sich begabt in einem Fach zeigt, soll auch sofort darauf spezialisiert werden. Und Computerlehrmaschinen erkennen und fördern natürlich diese Begabung und der Rest ist dann eh egal. Nur wer universelle Begabung zeigt, das ist dann die große Ausnahme und Sie ahnen es, der wird Kybernetiker und Philosoph zugleich. Damit endet sozusagen Frank. Naja, Philosophennamen, habe ich noch 5 Minuten? Ich versuche es kurz zu machen. Philosophennamen gehören irgendwie zu den beliebtesten Bezeichnungen der kybernetischen Pädagogik. Das ist Sokrates. Ich wollte aber eigentlich die Informatik erwähnen, das jetzt alles kennen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kulturwissenschaftler da sind. Plato, der ist schon viel. Und das ist eigentlich der Vergleich zu Amerika, was dort in der Helmer-Frankschen Zeit passierte. Auch dort gibt es natürlich so ein Drill- und Instruction-Ding, also IBM startet meines Wissens in den 50ern mit einem Lehrmaschinenprojekt an IBM 650 Rechnern, der Inquiry Station, eine Schreibmaschine mit Konsole ohne Bildschirm, einer Software namens CourseWriter für Computer-Aided Instruction. Computer-Aided Instruction, also genau das, wogegen Leute wie Ted Nelson um 1970 dann vorgehen, das sei sozusagen das Letzte. Die eigentliche Parallele zu Helmer Frank, das Missing Gap zwischen Skinner-Behaviorismus und dem, was dann mit Nelson als Computer als Medium kommt oder mit der PC-Bewegung im Allgemeinen, liegt eben, glaube ich, bei Plato, ist es von der Mediengeschichte wenig beachtet worden, obwohl es so ein wichtiges Projekt, glaube ich, ist. Deswegen ein paar Worte dazu. Es gab also in den 50ern mehrere Gründe für computergestützte Lehre, stark erhöhte Einschreibungszahlen unter finanziellem Druck, also zwischen 50 und 75 verdoppelten sich die Einschreibungszahlen von 30 auf 60 Millionen Studenten. Die Kosten stiegen von 9 auf 100 Millionen und daraus wurden natürlich Argumente gebastelt, mit dem Computer auch Personalmangel zu lösen oder effektiven Unterricht zu machen. Dann gab es zweitens im Militär Erfahrung mit Automatic Teaching von Personal. Das war eher nach Skinner-Methoden bei der Air Force zum Beispiel. Drittens, ähnlich auch das Argument fiel ja bei Skinner, der Druck im Wettlauf der Systeme seit dem Sputnik-Schock, einerseits schneller zu werden in den Studien, vor allem aber auch mathematisch, naturwissenschaftlich, ingenieurswissenschaftliche Ausbildung zu effektivieren. Die erste Konferenz on Computer-Based Instruction wurde dementsprechend von der Air Force 58 in Pennsylvania bezahlt. Dann schloss sich aber die NSF schnell an. In diesem Kontext und in dieser Zeit entsteht etwa Plato. 59 gab es den Auftrag an die University of Illinois, den dann letztlich dieser Herr Donald Blitzer ausführte im Control Systems Lab. Blitzer, der sich während des Koreakriegs mit Radartechnik beschäftigt hatte, regte an, und das ist ein Zitat, to think about ways to use old radar equipment as part of an interface for teaching with the computer. Also was macht man mit diesen ausgedienten Radarbildschirmen und dem schönen Zeug? Ein Jahr später war die erste Plato-Version fertig, das vielleicht erste Computersystem für allgemeine Nutzung in der Lehre. Statt des Skinner-Ansatzes, also statt serielles Reinforcement in kleinstmöglichen Schritten, statt Drill and Practice, der Personal Training Center der Air Force, plädiert also Blitzer dafür, eine Baumstruktur zu benutzen, was er Branch Programming Methodology nennt. Das heißt, wem der Stoff leicht fällt, der kann über eine Mindestzahl von Knoten schneller vordringen. Andere Leute können sich in einzelne Verästelungen vertiefen und da genauer nachlesen. Das lief auf dem dortigen ILIAC-Rechner mit ausgedientem Radarbildschirm, spezieller Tastatur, Speicher und interessanterweise einem Slide-Selector. Also es scheint auch so ein Microfiche-Lesegerät für Bildchen dran gewesen zu sein, das computergesteuert ist. Jedenfalls habe ich das gefunden. Wenig später als Timesharing-System für zwei Studenten, dann als Plato 3 Mitte der 60er Jahre für eine ganze Gruppe, nämlich für 20 Leute schon, mit einer eigenen Programmiersprache namens Tutor, relativ flexibel, auch für informatisch weniger gebildete Dozenten angeblich. Mitte der 60er schon real eingesetzt in Algebra, Anatomie, Psychologie, Pharmakologie, Sprachwissenschaft, Life Sciences, über Remote-Verbindung mit verschiedenen anderen Institutionen in Illinois. Also um 1972 waren an Plato 440 andere Knoten angeschlossen. Also Colleges, High Schools, Ämter, Krankenhäuser, Schwesternheime, ähnlich, also alles Mögliche. Das Interessante daran, um es ganz kurz zu machen, ist nicht nur, dass ziemlich viel interessante Entwicklungen aus diesem Plato-Projekt kommen, also das Plasma-Display, Donald Blitzer 64, Touchpanel, auch Blitzer 64 angemeldet, der sogenannte Monitor-Mode, also Spiegeln von Bildschirminhalten, wie das Timbuktu oder Apple Remote Client jetzt macht, oder VNC, sondern auch, dass die Leute dieses System nicht nur zum Lernen genommen haben. Etwas, das bei Frank undenkbar wäre, dass Leute irgendwie unter diesem System durchtunneln und das für das anderes nehmen. Also beispielsweise lief darauf Notes, das ist eins der ersten Message-Boards, wahrscheinlich sozusagen aus der Möglichkeit, dass Servicetechniker sich Nachrichten hinterlassen können. Ein Vorläufer von Unix Newsgroup oder Deck Notes, vielleicht auch Lotus Notes noch. Es lief Talk-O-Matic, der erste Instant Messenger, wo sechs Personen in Echtzeit miteinander chatten können, auf Plato in den Früh-70ern. Und vor allem ziemlich viele Computerspiele. Ich zeige Ihnen noch so ein, zwei. Das linke ist 66. Da ist dann sozusagen früher Plasma Touchscreen, also eine Verbindung von beiden, 512 mal 512 Pixel, relativ viel Auflösung für damals. Monochromes Plasma, das war der, ich bringe mal ein Stück zu einem Screenshot, also sowas ging schon, das ist von 1977. Naja, ich muss jetzt irgendwie schnell zum Schluss kommen und nichts mehr zu Ted Nelson sagen. Ich glaube, der Unterschied sozusagen, der deutlich wird, also wenn Sie sich auch nochmal erinnern an die Mediendefinition von Helmar Frank sozusagen aus der Automatentheorie. Der interessante Punkt, dass sozusagen von einer Hacker-Generation, die zum Beispiel mit solchen Dingern andere Sachen macht, als sie eigentlich sollten. Von dieser Generation wird Computer als Medium begriffen. Nicht unentscheidend, glaube ich, die Lektüre der Schriften Marshall McLuhans, der in den 60ern ein echter Bestseller war und auch dauernd im Fernsehen auftrat, dessen sozusagen Vorgeschichte selber wiederum der Kybernetik geschuldet ist. Also McLuhan hat den Norbert Wiener Human Use of Human Beings sehr genau gelesen, kümmerte sich irgendwie überhaupt nicht um konkrete materielle Hardware-Technik oder Software, zitiert den Wiener auch nicht, aber man weiß es, dass er es gelesen hat aus Briefen und Ähnlichem. Wichtig war, glaube ich, daran, dass Medien mentalitätsgeschichtlich etwas bewegen und dass Medientechnologien Epochenschnitte machen. Also es hat er auch von Wiener diese Art, sagen technische Medien als Signaturen ganzer Epochen zu nehmen. Um also sozusagen diesen Chiasmus deutlicher zu machen, eine Theorie, McLuhan, die technische Details extrem weiträumig umfährt, sich die Sachen kaum anguckt, lieferte nun die Konzepte für jüngere Virtuosen, die bislang wahrscheinlich die Theorie weiträumig umfahren haben. Also das Experimentieren mit Medienfunktionen am Rechner, sowas zu machen, also dort chatten und Messageboards zu machen, was man alles nicht soll, und Spiele zu spielen, dieses Experimentieren mit Medienfunktionen wird plötzlich mit McLuhan als Medientheorie artikulierbar, weil sozusagen McLuhans Diagnose des Computerzeitalters und des Umbruchs sozusagen von Pre-Computer zu Computer-Cultures oder zu Electronic-Cultures plötzlich von Leuten gelesen hat, die technisches Verständnis dafür haben, was McLuhan abging. Also, und die stellen so ähnlich wie bei Molière fest, ich habe mein ganzes Leben ja Prosa gesprochen. Ich habe es hier mit Medien zu tun. Naja, und da fallen sozusagen passend extrem viele Sachen von McLuhan, wenn er zum Beispiel schreibt, also die Epoche der Kybernetisierung, wie er immer sagt, sei unifying and integrating. Sie führe zurück oder restores the integral inclusive patterns of learning and work. das lange Zeitalter des Zerlegens, der Spezialisierung, des Buchdrucks sei zu Ende. Die Souveränität, auch McLuhan, die Souveränität mancher Lehrkanzel ist unter den von der elektrischen Geschwindigkeit geschaffenen Bedingungen so rasch geschwunden wie die eines Nationalstaats. Lifelong Learning gehört da rein. Klassenzimmer und Lehrstühle gehören ins Zeitalter von Buchdruck und Industrie, weil sie von Feedback und Integration noch nichts gehört haben. Es ginge nicht mehr um Stoff und sowas, sondern um Lifelong Learning. Das sind so Schlagworte, die man bei McLuhan lernen konnte. Und ich gehe jetzt nicht auf Nelson ein, der ganz viele versteckte, fast wörtliche Zitate von McLuhan in seinem Buch hat. Ich überspringe auch die technische Wirklichkeit des Alter, nur um ihm zu zeigen, nochmal im Vergleich Europa und Amerika. Links Helmer Frank, ja, das ist kybernetisches Lernen, und rechts unten, das ist die amerikanische Lesart der Kybernetik in der Counterculture, in der fast gleichen Epoche. Also sie haben sozusagen Medium gegen Lehrstoffdarbietungsgerät, Creativeness gegen Rentabilitätsintervall, Computer Games gegen Lehrmodule, autodidaktisches Erforschen in der Community, im Computerclub gegen Baccalaureus, Ganzheitlichkeit gegen Zerstückelung, Individualisierung gegen Standardisierung und so weiter. Und das nur zur Psychostruktur von Lernen. Das ist Paper, der auch McLuhan gelesen hat, gegen sozusagen dieses Diagramm, wie man Psychostrukturen erst erfassen müsse, bevor man dann loslegen könne, sie zu instruieren. Okay.